Der Titel der Predigt ist, wozu Gott zu uns redet. Und ich habe mir überlegt, welche Einleitung ich dazu eigentlich wohl bringe. Aber ich denke, die Anbetung ist sehr gut, weil sie uns einfach daran erinnert, wozu wir da sind, auf der Welt auch. Wir sind dazu da auf der Welt, um Gott anzubeten, um ihn in die Mitte zu stellen. Wir sind von Anfang an auf ihn bezogen. Wozu sind wir da auf der Welt? Was ist unsere Bestimmung? Wir sind auch dazu da, das will unser Schöpfer so, um Jesus immer ähnlicher zu werden. Um Züge anzunehmen, die den Vater an Jesus erinnern im Laufe unseres Lebens. Wer ist Jesus? Wer ist er? Er nannte sich selber Menschensohn, sehr oft, Markus-Evangelium immer wieder, der Menschensohn. Das heißt, Jesus ist der einzige wahre Mensch. Jesus ist, ja wieso, der einzig wahre Mensch? Es gibt 7 Milliarden wahre Menschen im Moment auf der Welt, aber mit wahrer Mensch meine ich noch etwas anderes, nämlich Mensch so, wie Gott sich uns eigentlich gedacht hat. So, wie wir eigentlich sein sollten, was er eigentlich in uns hineingelegt hat. Dagegen, gegen Jesus, dem einzig wahren Menschen, sind wir alle noch auf dem Weg, wahre Menschen zu werden. Es ist ja ziemlich zweideutig, wenn ich sage, da geht es menschlich zu. Ja, wenn ich sage, da geht es menschlich zu, kann ich meinen, oh, das ist aber schön, da ist es menschlich, das ist human, oder da geht es menschlich zu, na ja. Da sind so Leute mit ihren Ecken und Macken. Aber wenn ich sage, Jesus ist wahrer Mensch, dann meine ich das Erstere. Dazu redet Gott auch mit uns. Gott spricht mit uns, damit wir Mensch werden. Dazu redet Gott mit uns. Gottesdienst jetzt. Wenn ihr betet, kann es sein, dass Gott mit euch redet. Wenn ihr die Bibel aufmacht, dann kann es sein, wie ja, wenn man eine Flasche mit Mineralwasser aufmacht und auf einmal sprudelt es und es kommt eine Wirkung daraus, ja, dass Gott uns anspricht, dass er uns sagt, du bist mein geliebtes Kind. Und dass sich diese Liebe dann auch so auswirkt, dass wir uns verändern, dass wir Menschen werden. Gottes Wort verändert uns. Das ist geistliches Wachstum. Nicht, dass wir immer größer werden, dass wir einen immer größeren Kopf kriegen mit immer mehr schlauen Gedanken und immer genialer, dass wir immer religiöser werden, sondern dass wir immer mehr wie Jesus werden. Immer mehr Mensch. Immer mehr Mensch. Und hier kommt die Bibel ins Spiel. Denn wie redet Gott zu uns? Natürlich kann Gott auf ganz unterschiedliche Art und Weise zu uns reden. Wenn man allein in die Bibel reinguckt, ist man überrascht. Ne? Wie Gott zu Menschen redet? Durch einen brennenden Dornbusch. Also fantastisch, in 4. Mose steht es, glaube ich, die Geschichte von einem Mann, durch den ein Esel zu ihm, also Gott redet durch einen Esel zu ihm. Ganz unterschiedliche Arten und Weisen. Manchen Menschen gibt er Bilder, hat er Bilder gegeben, den Propheten, oder auch sie hörten ihn richtig, wie wenn ihr mit mir sprecht, ganz unterschiedlich. Vieles von dem kommt heute auch vor, aber zu 80% würde ich mal sagen, spricht Gott letztlich durch die Bibel zu uns. Er will uns dem Sohn immer ähnlicher machen, dazu redet er mit uns und dazu gebraucht er über weite, weite Strecken die Bibel. Gott redet zu uns durch die Bibel. Er tut das aber persönlich. Wenn ich sage Bibel, dann ist das ein Buch. Dieses Buch ist schon sehr alt. Es ist ja von der Entstehung her durch 1600 Jahre hindurch entstanden. Und es ist seit fast 2000 Jahren schon fertig. Wie kann er durch die Bibel zu uns reden? Das ist ja wie wenn er eine Botschaft geschrieben hat und die ist 2000 Jahre lang zu uns unterwegs gewesen. Jetzt machen wir sie auf. Und jetzt lesen wir eine Botschaft, die ist schon 2000 Jahre alt. Nein, so ist es nicht. Gott redet neu zu uns. Es ist nicht wie eine Tonbandaufnahme, die 2000 Jahre durchs All zu uns unterwegs gewesen ist, sondern er gebraucht das geschriebene Wort der Bibel, um ganz frisch zu uns zu sprechen. Wenn wir Jesus immer ähnlicher werden wollen, wie es unsere Bestimmung ist, wenn wir Mensch werden wollen, dann heißt das, dass wir der Bibel unbedingt mehr Raum geben müssen. Gott redet zu uns nicht nur persönlich durch die Bibel, wenn wir sie aufmachen und sie lesen, sondern er ist auch bei der Entstehung der Bibel schon dabei gewesen. In 2. Timotheus 3, Vers 16 heißt es, die ganze Heilige Schrift ist von Gott eingegeben. Also wörtlich steht da, von Gott eingehaucht. Ich denke dabei immer an der Schöpfung, an die Schöpfung, wo es heißt, dass Gott einen Klumpen Erde nahm und diesen Klumpen anhauchte und es wurde eine lebendige Seele daraus. Ein Mensch, Adam. Sie ist nützlich, dass wir unsere Schuld einsehen, wieder auf den richtigen Weg kommen und leben, wie es Gott gefällt. So werden wir reife Christen und als Diener Gottes fähig, in jeder Beziehung Gutes zu tun. In einem Wort, so werden wir wahrer Mensch. Sie ist nützlich. Das bedeutet, sie ist ein Werkzeug. Wir kennen das von Werkzeugen. Wenn wir an einen Hammer denken oder eine Kneifzange, da tut sich von alleine nichts. Die muss jemand in die Hand nehmen und etwas damit machen. Und so nimmt Gott sein Bibelwort in die Hand und macht etwas damit. Gott hat sie eingegeben. Er gebraucht sie wie ein Werkzeug. Und in 2. Timotheus 3 ist die Bibel so etwas, kann nicht weniger wie ein Hammer oder eine Kneifzange, sondern eine Art Trainingswerkzeug ist. Sie macht fitte Leute für die Olympiade des Lebens qualifiziert. Die Bibel und Gott, die Bibel und der Heilige Geist, die wirken zusammen. Sie wollen genau dasselbe, vollbringen genau dasselbe und wirken zusammen, nämlich uns zu Menschen zu machen, uns auch zu sagen, du bist geliebt. Das ist kein Wunder, weil Gott schon dabei war, bevor die Bibel nach und nach entstanden ist. Es gibt noch viele andere Vorteile, die Bibelleser haben. Zum Beispiel, Jesus sagt, die Wahrheit macht frei. Also Bibellesen macht freie Menschen. Es bewahrt vor vielen falschen Entscheidungen. Es macht mein Leben fruchtbar. Wir hatten ja vor 2 Wochen auch schon die Predigt über das vierfache Ackerfeld, wo am Ende fruchtbar rauskommt. Es macht stabil in der Auseinandersetzung mit den gängigen Philosophien unserer Zeit, dass wir nicht so hin und her schwimmen. Also die Bibel ist Gottes Sprechwerkzeug. Und durch sie macht er uns zu echten Menschen, an denen er gefallen hat. Ist der Wunsch geweckt, die Bibel in die Hand zu nehmen und sie zu lesen? Ich kann es mir nur hoffen. Gibt es wichtige Hinweise, die ich unbedingt beachten muss, wenn ich die Bibel lesen will, irgendetwas, so eine Art Rezept, ja, muss ich unbedingt an irgendetwas denken, bevor ich die Bibel in die Hand nehme. Was für die Bibel am schlimmsten ist. Es gibt Leute, die sagen, bevor ich die Bibel in die Hand nehme, muss ich unbedingt die absolute Autorität der Bibel anerkennen, dass sie absolut fehlerfrei ist, dass sie vollkommen ist und alle diese Dinge. Sie verweisen auf Beispiele, wie in der Bibel stehen, Sprüche 30, Vers 5, was Gott sagt, ist wahr und zuverlässig. Das ist wunderbar, wenn einer das bekennt. Das ist wichtig. Aber wenn einer die Zuverlässigkeit der Bibel anzweifelt, dann ist das noch lange nicht das Schlimmste. Das Schlimmste, was der Bibel passieren kann, ist, Vorschläge? Dass sie zubleibt, genau. Wenn sie nicht gelesen wird. Das ist das Schlimmste, was der Bibel passieren kann. Alles andere, Fehler beim Lesen, ist nur halb so schlimm. Die Kohlensäure in einer Flasche sieht man ihr nicht an. Ich habe da eine Flasche stehen. Dave, gibst du mir mal die hintere Flasche? Genau. So, diese Flasche ist voll mit Kohlensäure. Aber niemand von euch kann das sehen. Das sieht aus wie ganz normales Wasser. Aber jetzt entfaltet sie ihre ganze sprudelnde Kraft. Wenn ich sie trinke, da könnt ihr mal sehen. Wirklich voll mit Kohlensäure. Und so ist es mit der Bibel. Von außen sehe ich gar nicht, was für eine Kraft das ist. Aber wenn ich sie aufmache, wenn ich anfange, sie zu lesen, auch wenn ich vielleicht voller Zweifel bin, merke ich, dass sie Wirkung hat auf mich. Also, einfach lesen. Und wenn sich schon gleich wieder Zweifel melden, ach, ich bin so voller Zweifel, einfach weiterlesen. Gottes Geist ist so mächtig, die Bibel ist so stark, die wird schon beweisen, dass sie wahr ist. Verlasst euch drauf. Und ich habe ein Wort für zweifelnde Bibelleser euch mitgebracht. Denn der Herr ist freundlich dem, der auf ihn harrt und dem Menschen, der nach ihm fragt. Es ist ein köstlich Ding, geduldig sein und auf die Hilfe des Herrn hoffen. Also, wenn du voller Zweifel bist, machst die Bibel auf, dann sei geduldig und dann hoffe auf die Hilfe des Herrn. Eine Verheißung. Und wenn man so voller Bibelkritik ist, dann sage ich, lies einfach weiter. Die Bibel kann sich auf Dauer schon ganz gut verteidigen. Ich habe auch ein Wort mitgebracht für kritische Bibelleser. Gottes Wort ist voller Leben und Kraft. Es ist schärfer als die Klinge eines beidseitig geschliffenen Schwertes. Bringt es doch bis in unser Innerstes, bis in unsere Seele und unseren Geist und trifft uns tief in Mark und Bein. Dieses Wort ist ein unbestechlicher Richter, könnte man auch sagen, ein Kritiker über die Gedanken und geheimsten Wünsche unseres Herzens. Schwert ist ein unglaublich brutales Ding. Ich stelle mir eher vor, dass das eigentlich ein chirurgisches Instrument ist. Mit einem chirurgischen Instrument kann der Arzt das kranke Gewebe vom gesunden Gewebe trennen und es herausnehmen. Das passiert ja bei einer Krebsoperation. Er kann den Körper reinigen. Und so etwas tut Gott auch in seinem Wort. Das ist auch ein Akt der Liebe, dass er uns reinigt. Ja, und dann habe ich dieses Zitat von Søren Kierkegaard gefunden. Die Bibel ist nicht dazu da, dass wir sie kritisieren, sondern dazu, dass sie uns kritisiert. Wie findet ihr das? Ganz schön hart, nicht? Ich finde das eigentlich gar nicht so gut. Aber ich habe es doch mit reingenommen, weil ich denke, dass viele Menschen doch an die Bibel gehen mit der Absicht, sie zu kritisieren. Und das ist gut, daran erinnert zu werden, lass dich doch mal selber in Frage stellen. Und Gott tut es ja nicht in feindlicher Absicht, sondern er tut es in freundlicher Absicht. Ja, aber was ist, wenn ich die Bibel aufmache und es sind so fremde Gedanken? Da kommen komische Namen drin vor. Vor jedem Satz steht eine Zahl. Und ich verstehe eigentlich gar nicht so viel. Was soll ich sagen? Lies einfach weiter. Wer sagt denn, dass man alles verstehen muss? Wer weiterliest, stößt auf Stellen, die leuchten plötzlich so hell auf, dass sie weit das überstrahlen, was noch im Dunkeln bleibt. Ich habe auch ein Wort für Bibelleser, die von allem noch nicht so viel verstehen. Psalm 119, Vers 162. Ich freue mich über dein Wort, wie einer, der große Beute macht. Denn es ist ja beim Bibellesen nicht so, dass ich wie ein Feld abernte und alles in großen Ballen irgendwo stehen habe auf dem Feld. So irgendwie regelmäßig, so Vers für Vers. Jeder Vers gibt 2 Doppelzentner Ertrag, sondern in Wirklichkeit ist es ja oft so, dass ich über Strecken lese. Zunächst mal spricht mich nichts an, aber dann stoße ich auf vielleicht einen halben Satz und eine ganze Welt geht für mich auf und ich spüre, Gott ist da und er spricht mich an. Wir sind weniger wie ein Bauer, als vielmehr wie ein Jäger und Sammler, der auf einmal ganz unverhofft große Beute macht. Wirklich schlimm wäre es, wenn jemand die Bibel frustriert zumacht und sie einfach ins Regal zu den anderen Büchern stellt, die er nie liest. So, ein paar Ratschläge. Der erste Ratschlag ist, überfordere dich nicht. Die Predigt, die ich vor 2 Wochen hier gehalten habe, habe ich vor einer Woche in Heidelberg gehalten und es gab Rückmeldungen. Es gab eine Frau, die sprach mich an, junge Frau. Ich hatte ja den Rat gegeben, fang doch mal an mit 15 Minuten stille Zeit. Und da sagte sie zu mir, wieso eigentlich nur 15 Minuten? 30 Minuten ist doch wohl Minimum. Ja, habe ich so gedacht, ja, Respekt, nicht schlecht. Aber es bringt nichts, sich gleich mit großen Vorsätzen sich zu überfordern. Es gibt eine alte arabische Weisheit, die geht so. Das Kamel kniet gern, um sich beladen zu lassen. Aber wenn man ihm zu viel aufpackt, dann steht es nicht wieder auf. Der Kameltreiber kann toben und das Tier auspeitschen, aber das Kamel bleibt wie angenagelt am Boden. Solche Kamele sind wir. Wenn wir uns zu viel vornehmen, passiert wahrscheinlich gar nichts. Nicht mal das, was eigentlich drin wäre. Und wir ernten eine Niederlage, die gar nicht nötig ist. Wer sich überfordert, handelt sich Niederlagen ein. Wir brauchen mutmachende Erfahrungen. Und an diesen mutmachenden Erfahrungen, da wachsen wir dran. Also, 10 Minuten sind gar nicht so verkehrt. Eine geeignete Tageszeit wählen. Für die meisten ist es vielleicht am Morgen, für andere auch am Mittag oder auch Abend. Vielleicht 6 Minuten aus dem Markus-Evangelium lesen. Bei der letzten Bibelstunde habe ich einen Plan ausgeteilt, wie man in 30 Abschnitten Markus-Evangelium lesen kann. Das ist 3 bis 4 Minuten pro Tag, gar nicht so viel. Wenn man 2 oder 3 Mal liest, sind es 10 Minuten. Dann 4 Minuten nachdenken, beten. Und dann kann man am Abend prüfen, war das eigentlich eine verlorene Zeit, dass ich diese 10 Minuten oder 12 Minuten am Morgen investiert habe? Hätte ich diese 10, 12 Minuten besser anders genutzt? Oder war das wie eine kühle Dusche für die Seele an einem heißen Sommertag? Da kann man drauf aufbauen. Und was kann aus diesen 10, 12 Minuten noch alles werden im Leben? Das zweite, wechsle die Methode. Es gibt Bibelleser, die lesen immer nach derselben Methode Bibel. Seit 20 Jahren immer nach der gleichen Methode. Und die machen das mit Erfolg. Wunderbar. Ich sage, ändere nichts an dieser Methode. Wenn sie dir hilft, wunderbar, ganz klasse. Aber für die meisten wird das irgendwann Routine. Irgendwann tut sich da nichts mehr. Es kommt nicht mehr zu einer echten Begegnung mit Gott. Als Jesus lebte, da hatte der Tempelkomplex 9 verschiedene Zugänge, 9 Tore. Wir kennen einige ja mit Namen sogar. Wir wissen aus der Apostelgeschichte, da gab es ein schönes Tor zum Beispiel. Von allen Richtungen konnte man kommen und das Ziel war das gleiche, das Heiligtum, wo Gott den Menschen begegnet ist. Und so wie zu diesem Allerheiligsten gibt es auch verschiedene Zugänge zur Bibel. Und wenn der eine Zugang zu ist, dann kann man auch einmal einen anderen wählen. Immer am Ziel festhalten, Gottes Stimme hören, aber die Methoden wechseln. Zum Beispiel, warum nicht mal eine andere Übersetzung wählen? Man hat sich so an Gute Nachricht oder Hoffnung für alle oder Luther gewöhnt. Warum nicht mal eine Schlachterübersetzung oder auch mal eine Elberfelder? Vielleicht mal keinen Bibelleseplan, sondern einfach so. Vielleicht habt ihr Hunger nach Jesus, also lest ein Evangelium, das tut euch gut. Vielleicht braucht ihr Seelsorge, dann lest einen entsprechenden Brief. Oder wir verabreden als Gruppe, dass wir unter der Woche dasselbe lesen und wir tauschen uns dann darüber aus. Wir lesen in der Gruppe praktisch die Bibel. Dann das Letzte, Vorletzte. Wiederholung ist die Mutter der Weisheit. Das ist ein lateinischer Spruch, habe wieder vergessen, wie das auf Latein ging, aber auf Deutsch geht es so. Das macht Paulus ganz gerne, zum Beispiel in dem Brief an die Philipper. Wie oft kommt in diesen kurzen 4 Kapiteln die Worte freut euch vor. Er liebt die Wiederholung. Das macht Jesus auch zu Petrus, als er ihm begegnet am See Tiberias. Wie oft fragt er ihn, hast du mich lieb? 3-mal in einem Gespräch. Und erst nach dem 3. Mal heißt es, da wurde er traurig. Also da ist Jesus durchgebrochen mit diesem Wort. Wir sind so. Wir brauchen mehrere Eindrücke. Wir brauchen Wiederholung in unserem Leben. Also einen Bibelabschnitt ruhig 3-mal lesen. Nicht gleich zumachen und sagen, es bringt mir sowieso nichts. Spricht mich jetzt nicht an. Lies nochmal. Ich lese oft 3-mal. Und ich fange immer dann von vorne an, wenn ich merke, ich weiß gar nicht mehr, was ich da eigentlich gerade gelesen habe. Fange ich nochmal von vorne an. Vor allem gestresste und alternde Menschen haben schon gute Erfahrungen damit gemacht, eine ganze Woche lang, jeden Tag, den gleichen Text zu lesen. Ich habe 6-mal über Psalm 23 gepredigt, vor gar nicht so langer Zeit. War das falsch? Ich glaube, das war sehr richtig. Der hat sich eingeprägt. Wir haben uns 40 Tage lang mit einem einzigen Vers beschäftigt. Wisst ihr noch mit welchem? Johannes 3, Vers 16 ist offensichtlich auch hängen geblieben. Auch eine gute Sache. Ich glaube, es hat uns allen sehr gut getan, die Wiederholung. Und das Letzte, durch Auswendiglernen zum Inwendiglernen. Mit der Wiederholungsmethode kann man es noch weiter treiben. Man kann etwas so lange wiederholen, bis es einem praktisch in Fleisch und Blut übergegangen ist. Und das ist eine unglaublich gute Sache, weil dann begleitet einem dieses Wort immer. Nicht nur dann, wenn wir über der Bibel sitzen, sondern auch im ganzen Leben. Die Wirkung geht immer tiefer, immer weiter verändert Gottes Geist uns. Und ich finde es so toll. Wir haben am Anfang einen Psalm miteinander gesungen. Es war der 150. Psalm. Für die es nicht wissen, das ist der letzte Psalm in der Bibel, 150. Und jetzt kommen wir zum Ende der Predigt auf den 1. Psalm. Also ihr merkt schon den Gang der im Gottesdienst hier. Im Psalm 1 heißt es wohl dem, der seine Lust hat am Gesetz des Herrn und über sein Gesetz nachsinnt Tag und Nacht. Nachsinnen, was ist das? Das ist ein halblautes vor sich hin Murmeln. Man versteht sich selber, wenn man das so macht, aber ein anderer versteht es nicht. Der hört nur Murmeln, Murmeln. Wobei man dann über das, was man so vor sich hin murmelt, nachdenkt und auf sich einwirken lässt. Tag und Nacht. So sagt der Psalmbeter, macht er das. Tag und Nacht verrät, er kennt den Text auswendig, weil in der Nacht, ja, wir machen da Licht an, aber damals hat man kein Licht gehabt dafür. Das heißt, es muss ihm so sehr in Fleisch und Blut übergegangen sein, dass er es auswendig vor sich hin gemurmelt hat. Und was hat das für Folgen, wenn man das so macht? Wenn er das so macht, er sagt es in Vers 3, der ist wie ein Baum, gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und seine Blätter verwelken nicht. Und alles, was er tut, gerät wohl. Um ihn herum, diesen Psalmisten, um ihn herum eine totale Wüste von Gottlosigkeit. Aber er hat unterirdische Wasseradern und darum bringt er Frucht. Was bringt auswendig Lernen? Wenn ich einfach nur 10 Minuten Bibel lese, dann ist die Bibel Sache dieser 10 besonderen Minuten am Tag. Vielleicht denke ich schon, weiß ich schon eine halbe Stunde später gar nicht mehr so richtig, was ich gelesen habe. Kann es nur so ungefähr wiedergeben. Aber wenn ich etwas auswendig kann, dann dringt das bis in mein Alter vor. Im Dunkeln, wenn ich im Bett liege oder wenn ich mit dem Auto unterwegs bin, im Wartezimmer, vielleicht auf dem OP-Tisch oder im Sterbebett, wenn ich nicht mehr die Möglichkeit habe, ein Buch zur Hand zu nehmen. Also, ich komme zum Schluss. Bibellesen lohnt sich. Ich möchte sehr dazu ermutigen. Und wenn du voller Zweifel bist, voller Kritik oder gar nicht so viel verstehst, nimm die Bibel und lies sie und sie wird ihre Kraft entfalten, weil Gottes Geist sie gebraucht als ein Werkzeug. Es gibt Situationen, wo uns gar nichts hilft, aber Gottes Wort kann uns auch dann erreichen und uns total kostbar werden. Ich schließe mit einem Prophetenwort aus dem Jeremia, Jeremia 15, Vers 16. Als ich deine Worte fand, da verschlang ich sie, da wurden sie mir zur Speise. Deine Worte sind mir zur Freude und zur Wonne meines Herzens geworden, denn ich bin ja nach deinem Namen genannt, o Herr, du Gott der Heerscharen. Amen. Wollen wir zusammen beten? Lieber Vater, es ist so zum Staunen, dass du zu uns redest, dass dein Wort nicht 1000 Jahre lang unterwegs ist und uns mit unglaublicher Zeitverzögerung erreicht, sondern dass du taufrisch jeden Tag mit uns redest, weil du uns liebst und weil du uns zeigen willst, dass du uns liebst und weil uns diese Liebe verändert, uns zu Menschen macht, so dass du Gefallen daran findest. Und das wünsche ich uns allen hier, dass wir reiche Beute machen, wenn wir dieses kostbare Buch, das du uns geschenkt hast, aufmachen, die Bibel darin lesen. Ich möchte dich bitten, dass du deinen Segen schenkst zum Hören, zum Verstehen und auch zum Fruchtbringen. Amen.